¿Qué onda?
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 Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina.
Hallo und willkommen zum Onda-Info 160. Nach der vielseitigen G8-Berichterstattung widmen wir uns diesmal wieder einzig und allein Lateinamerika. Nach einer aktuellen Meldung aus Oaxaca richtet sich unser Blick nach Mittelamerika. Auch in El Salvador häufen sich Naturkatastrophen wie Wirbelstürme und Überschwemmungen. Die Opfer werden von der Regierung alleine gelassen. Außerdem schlägt diese alle Warnungen über die negativen Folgen des Klimawandels in den Wirbelwind. Dazu gibt es einen Beitrag.
Ebenfalls in El Salvador gibt es aber auch sehr fortschrittliche Gesetze, die die Einfuhr und die Produktion von genetisch veränderten Produkten verbieten. Wir sprachen mit einem Vertreter einer NGO. Immer mehr Pharmakonzerne verwenden Gene von wildwachsenden Pflanzen, die ihnen als Basis für Medikamente, Pflegecremes oder Pestizide dienen. Wie es möglich ist, Natur zu privatisieren und kommerzialisieren, kann man in Costa Rica beobachten, einem Land, das für seine vorbildlichen Umweltschutz- und Ökotourismusprojekte international gelobt wird.
Die argentinische Provinz Neuquén ist das angestammte Land der Mapuche. Sie haben dort mit Ölraffinerien zu kämpfen. Einige Aktivisten stehen nun vor Gericht. Dazu gibt es eine längere Nachricht. Die Musik kommt heute auch aus Argentinien, und zwar von DJ Team aus Buenos Aires. Seine vielseitigen Mixe bewegen sich irgendwo zwischen minimalistischem Techno und Deep Tech. Dazu mixt Team mal Dubstep, Dancehall, Breakcore oder Afro- und Latino-Klänge. Oaxaca. Vor einem Jahr, am 14. Juni 2006, versuchte die Polizei gewaltsam, den Zocalo von Oaxaca Stadt von streikenden Lehrerinnen und ihren Sympathisantinnen zu räumen. Dieser Versuch scheiterte und markierte den Beginn eines Aufstandes, der mit der Niederschlagung durch die mexikanische Bundespolizei Ende Oktober sein vorläufiges Ende fand. Dabei wurden über 200 Menschen verhaftet, misshandelt und mehrere Monate eingesperrt. In Erinnerung an diesen Jahrestag fand vergangene Woche in Oaxaca eine Großdemonstration mit mehreren 10.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern statt. Nun beschlossen die Lehrerinnen erneut einen unbefristeten Streik, um die Freilassung der noch verbliebenen 9 Inhaftierten durchzusetzen. Weiterhin fordern sie den Rücktritt des umstrittenen Gouverneurs Ulises Ruiz, dessen reguläre Amtszeit bis zum Jahr 2010 dauert. Währenddessen wurde ein weiterer Journalist vor seinem Haus durch Schüsse verletzt. Der Reporter der eher regierungstreuen oaxaquenischen Tageszeitung El Tiempo hatte den Mord an dem Indie-Media-Journalisten Brad Will untersucht und dabei aber die linke APO stark kritisiert. Brad Will war Ende Oktober von Anhängern der Regierung auf der Straße erschossen worden.
Gentechnisch veränderte Organismen bestimmen mehr und mehr den weltweiten Markt, sei es für die Produktion von Lebensmitteln, Tierfutter oder Biotreibstoffen. Während in Europa die Gesetze zu Biosicherheit und Verbraucherschutz immer mehr den Interessen des Marktes weichen, schwimmt das kleine mittelamerikanische Land El Salvador gegen den Strom des globalen Marktes. Javier Rivera von der Red Ciudadana Frente a los Transgénicos en El Salvador, dem Bürgernetzwerk gegen genmanipulierte Organismen, kam nach Einladung von INCOTA zum G8-Alternativgipfel, um die Arbeit seines Programmes vorzustellen. Wir sprachen mit ihm über den Kampf der el salvadorianischen Zivilgesellschaft gegen die Einführung und den Anbau von genmanipuliertem Saatgut und Lebensmitteln.
Ich komme aus El Salvador und repräsentiere die Red Ciudadana Frente a los Transgénicos. Es ist eine Organisation, die 18 nationale Organisationen y ambientalista de desarrollo comunitario, investigadores académicos y además
die Red Ciudadana Frente a los Transgénicos en El Salvador ist eine Dachorganisation für 18 nationale Organisationen, darunter Umweltorganisationen, gemeinnützige Einrichtungen, Akademiker. Wir sind politisch unabhängig und arbeiten alle ehrenamtlich. Wir beschäftigen uns mit dem Thema der genmanipulierten Organismen. Die Arbeit, die wir machen, beinhaltet Produkterforschung und Formulierung von Gesetzen der Biosicherheit. Das Netzwerk hat die Verabschiedung von zwei Gesetzen erreicht. Den Artikel 30 des Saatgutgesetzes, der die Einführung, die Kommerzialisierung, den Verkauf und die Verteilung von gentechnisch manipuliertem Saatgut verbietet. Und den Artikel 28 des Verbraucherschutzgesetzes, der die transnationalen Unternehmen zwingt, ihre genetisch veränderten Produkte zu kennzeichnen, wenn sie in El Salvador verkaufen wollen. Einen weiteren Aufgabenbereich sieht die Organisation in der Sensibilisierung und Weiterbildung von Kleinbauern und Stadtbewohnern. Wir arbeiten seit 6 Jahren und bis jetzt hatten wir gute Ergebnisse.
A la gente campesina y a la gente de la ciudad del país para ver los impactos de los productos transgénicos. Realmente ese es nuestro trabajo, ya tenemos 6 años de venir elaborando y hasta ahorita hemos tenido buenos resultados.
Wie aber konnten diese Gesetze in einem Land, das doch auch das Freihandelsabkommen CAFTA unterzeichnet hat, durchgesetzt werden?
El tema de los transgénicos es relativamente nuevo, 6 años aproximadamente.
Das Thema der genmanipulierten Organismen ist vergleichsweise neu in El Salvador. Man spricht darüber erst seit ungefähr 6 Jahren. Wir haben eine gesetzgebende Versammlung, die nicht von der Arena-Partei regiert wird, sondern diese ist Teil derselben. Wir haben es geschafft, eine Allianz mit einer Zentrum-Rechtspartei zu gründen. Das führte dazu, dass sich das Gleichgewicht hin zur Billigung eines neuen Gesetzes neigte. Es war ein überraschendes Ergebnis. Alle Abgeordneten wählten für das Gesetz. Das lag daran, dass es ein neues Thema war. Die Abgeordneten wussten wenig darüber. Also machten wir uns dieses politische Unwissen zunutze. Das andere Gesetz, das Gesetz zum Verbraucherschutz, hat uns mehr Arbeit gekostet. Während eines ganzen Jahres haben wir mit der Verbraucherschutzzentrale zusammengearbeitet, um diesen Artikel einzuführen.
Angesichts des Freihandelsabkommens CAFTA sind die neuen Gesetze aber in Gefahr, noch bevor ihre Durchführung garantiert werden konnte.
El CAFTA te manda a modificar las leyes. El problema del CAFTA es que se convierte en un tratado internacional arriba de las leyes secundarias salvadoreñas. Y entonces las leyes secundarias deben de
CAFTA verlangt, dass Gesetze verändert werden. Das Problem von CAFTA ist, dass es zu internationalem Recht wird, das über den sekundären nationalen Rechten steht. Also müssen sich die sekundären Gesetze an CAFTA anpassen. Aber El Salvador hat auch das Protokoll von Cartagena zur Biosicherheit und das Abkommen zur Biodiversität ratifiziert. Diese sind auch internationale Gesetze, die El Salvador erfüllen muss. Auf dieser Basis können wir Druck ausüben. Das Problem ist, dass wirtschaftliche Interessen vorherrschen. CAFTA repräsentiert die wirtschaftlichen Interessen, CAFTA unterstützt und bringt Vorteile für die großen Herren des Landes. Das heißt, die Reichen des Landes sind die, die Gewinn daraus ziehen. Exportunternehmen, Saatgutproduzenten. Diese Drohung gegen das Gesetz ist groß. Wir müssen also weiterhin Kampagnen zur Sensibilisierung durchführen und auf die Straßen gehen und dagegen kämpfen, dass sie uns das Gesetz nehmen.
Sensibilización y lucha de calle para que no la pueda quitar.
Es regnet wieder heftig in Rancho San Marcos im Westen El Salvadors. Der Beginn der Regenzeit. Ana Joaquina Borja blickt besorgt auf die nächsten Monate. 17 tropische Winde und 9 Wirbelstürme über der Karibik hat das US-amerikanische Hurricane-Zentrum für dieses Jahr vorausgesagt. Die Salvadorianerin zeigt auf ein Fenster, durch das damals der Schlamm eingedrungen war. Es war der 18. Oktober 2005, der Tag, an dem der Wirbelsturm Stan Rancho San Marcos heimgesucht und überschwemmt hat.
Das Wasser stand uns bis zur Brust. Wir sind durch den Fluss geflüchtet. Ich habe mir den Fuß verletzt und wurde krank. Aber schlimmer war mit anzusehen, wie ganze Familien isoliert in ihren Häusern bleiben mussten, weil wir sie nicht rausholen konnten.
Über 1000 Menschenleben forderte der Hurricane, der über dem Süden Mexikos und Mittelamerika tobte. In El Salvador starben 77 Personen. 70.000 Menschen wurden obdachlos. Auf Hilfe von der Regierung warten die 126 Familien aus Rancho San Marcos aber bis heute.
Wir haben unsere Felder verloren, unser Werkzeug, unsere Tiere. Nicht ein Maiskorn ist uns geblieben. Aber die Regierung kommt nicht einmal, um sich das anzuschauen. Sonst wüsste sie, dass wir recht haben, dass dieser Fluss uns eines Tages umbringen wird.
Ana Joaquina Borja fordert, dass die Regierung den Einwohnern von Rancho San Marcos an einem sicheren Ort neue Häuser baut. Die 46-Jährige hat allen Grund zur Besorgnis. Durch die Erwärmung der Erdatmosphäre rechnen Fachleute bis zum Jahre 2020 in El Salvador mit schwerwiegenden Klimaveränderungen. Mehr Niederschläge, Verschiebung der Regenzeit, stärkere Wirbelstürme. Yvette Aguilar vom salvadorianischen Umweltministerium verweist auf das Phänomen El Niño, der Erwärmung des Pazifiks an der südamerikanischen Küste, die bereits jetzt zu übermäßigem Regen auf dem Kontinent führt.
Debido a que los modelos climáticos regionales nos dicen que los huracanes podrían aumentar su intensidad, frecuencia y duración.
Regionale Klimamodelle gehen davon aus, dass El Niño häufiger und intensiver auftritt und länger andauert. Das wird bei uns während der Regenzeit zu mehr Niederschlägen führen und damit zu noch mehr Überschwemmungen. Das betrifft vor allem Menschen, die an Flüssen wohnen. Ernten gehen verloren, Dörfer an den Uferabhängen werden zerstört.
Umweltpolitikerin Aguilar verweist auf den neuesten Bericht der internationalen Forschergruppe IPCC. Die IPCC schlage konkrete Maßnahmen vor, so etwa die CO2-Reduktion im Bereich des Transport- und der Energieproduktion oder die Einführung von Umweltsteuern. Die Politikerin setzt auf die Mechanismen des Marktes, wie sie im Kyoto-Protokoll definiert sind.
Es geht schließlich um die globale Wirtschaft. Und alle Szenarien deuten darauf hin, dass die Auswirkungen des Klimawandels für mehr Investitionsunsicherheit sorgen werden.
Aguilar verweist auf den Clean Development Mechanism, kurz CDM, der im Kyoto-Protokoll festgelegt ist. Durch diese Maßnahme können Industriestaaten, die zu viel CO2 ausstoßen, Emissionsrechte erwerben, indem sie in nachhaltige Projekte in Entwicklungsländern investieren. Eine interessante Perspektive für die internationale Wirtschaftskooperation sei das, meint die Umweltpolitikerin, und für den Süden eine neue Einnahmequelle. Doch nicht alle setzen so viel Vertrauen in den Markt und die guten Absichten der Industrieländer. Denn die Umweltbilanz des Nordens in Lateinamerika sei tief negativ. Unternehmen würden auch wegen der niedrigen Umweltstandards gerne Lateinamerika produzieren. Die Umweltkosten für den Rohstoffhunger des Nordens zahlten ebenfalls die Länder des Südens. So der Leiter der salvadorianischen Umweltorganisation UNES, Dr. Angel Ibarra.
Mittelamerika trägt wenig zur Erderwärmung bei. Unser CO2-Ausstoß ist sehr klein im Vergleich zu dem der entwickelten Länder, aber wir leiden unter den Konsequenzen der Klimaveränderung. Die tropischen Zyklone, die Stürme, die Hurricanes und auch die Dürren, sie werden im Norden geschaffen, aber sie schlagen im Süden zu.
Sie generieren im Norden, aber sie padecen im Süden.
Jetzt würden unter dem Deckmantel des Klimaschutzes neue Projekte vorangetrieben, die jedoch bisweilen verheerende Umweltfolgen hätten. Monokulturen aus Eukalyptusbäumen oder afrikanischer Palme zerstörten langfristig den Boden, den Wasserhaushalt, die Artenvielfalt. Die Energieerzeugung aus Wasserkraft sei durch die dafür nötige Abholzung von Primärwald noch nicht einmal klimaschonend. Die Vorschläge aus den reichen Staaten seien nur darauf ausgerichtet, deren Wirtschaftsweise und Lebensstil zu verteidigen, den Süden dagegen kurz zu halten. Für den Umweltexperten ist klar, die natürlichen Ressourcen müssen weltweit gerecht und sparsam genutzt werden. Kein Weg gehe daran vorbei, dass die Industriestaaten ihren Rohstoff- und Energiehunger und vor allem ihren Konsum einschränken.
Ja, man muss den Klimawandel vorbeugen, man muss seine Auswirkungen abschwächen, aber ausgehend von einem neuen Verhältnis zur Menschheit und zur Erde. Mit neoliberalen Methoden, mit wildem Kapitalismus werden wir das Problem nicht lösen. Wir müssen die Welt ändern, damit sich das Klima nicht ändert.
Und da sind wir auch schon wieder bei unserer neuen Rubrik Solidarisch informative Werbung. Diesmal ist die ILA dran, die Zeitschrift der Informationsstelle Lateinamerika in Bonn. Die ILA macht diesen Monat mit einem Themenschwerpunkt USA-Mexiko auf. Welche Auswirkungen hat die lateinamerikanische Einwanderung auf die US-amerikanische Gewerkschaftsbewegung? Unter anderem begleiten ILA-Autorinnen ecuadorianische MigrantInnen, besuchen ein Auffanglager in Tegucigalpa und berichten über die Anti-Immigrationsbewegung in den USA. Daneben stellt das neue Heft Filme, Bücher und Theaterstücke vor, die das Thema Migration anschneiden. Die ILA gibt's für 4,50 Euro.
Aber auch wie unsere andere Lieblingszeitung, die Lateinamerika-Nachrichten, benötigt auch die ILA vor allem neue Abos, um ihre großartige Arbeit in gewohntem Umfang fortsetzen zu können. Also schaut in eurem Sparschwein nach, gebt euch einen Ruck und holt euch weitere Infos unter www.ila-bonn.de.
Neuquén ist eine von 23 argentinischen Provinzen und bekannt für die Schönheit der Wälder, Seen und Berge, aber auch für seinen Reichtum an Öl und Erdgas. Diese Vorkommen werden seit Jahrzehnten von großen transnationalen Unternehmen ausgebeutet. Aber Neuquén ist nicht nur eine argentinische Provinz, sondern vor allem ein Teil des angestammten Landes der Mapuche, das sich über beide Seiten der Anden erstreckt. In Neuquén gibt es mehr als 50 Mapuche-Gemeinden, die die Rückgabe ihres Gebietes und die Anerkennung ihrer Rechte und ihrer Kultur fordern. In Neuquén begannen Ende 2000 nordamerikanische Firmen mit der Ausbeutung der Erdölvorkommen. Im Jahr 2001 initiierten die Mapuche Protestaktionen gegen die Ölförderung auf ihrem Gebiet. Nun wirft die US-amerikanische Apache Corporation, die mittlerweile dort nach Öl bohrt, 4 Anführern der Mapuche Landbesetzung und Störung von Privatbesitz vor.
Una vez más, en vez de dar respuestas,
statt konkrete Antworten auf die Forderungen unseres Volkes zu geben, wird wieder einmal mit Verfolgung, Strafandrohung und Kriminalisierung reagiert.
Martin Maliqueo, Repräsentant der Gemeinde Loncopuran, ist einer der Angeklagten. Er und seine Gemeinde beanspruchen das Gebiet, auf dem die Apache Corporation mit Erlaubnis der Provinzverwaltung diverse Ölfelder ausbeutet. Am Montag vergangener Woche begann der Prozess. Aus diesem Grund blockierten Aktivisten der Mapuche die Zufahrt zu einer der beiden Raffinerien in Neuquén. Die Mapuche Silvia Claqueo Huarquén.
Wir müssen den Ölfirmen verdeutlichen, dass wir ihnen nicht erlauben werden, weiterhin das Land auszubeuten. Das geht nicht, ohne sich mit uns zu einigen und ohne die Mapuche-Gemeinden zu konsultieren, die ja direkt davon betroffen sind. Wir tun dies auf Basis von Grundrechten, die in der Provinz, auf nationaler Ebene und auch international anerkannt sind.
Der Prozess ist insofern von Bedeutung, weil den Mapuche-Gemeinden in Neuquén nach einer Verfassungsreform ethnische und kulturelle Vorrechte und auch ein Recht auf Teilhabe an den Bodenschätzen anerkannt wurde. Unter der neuen Gesetzgebung wäre eine Verurteilung wegen Landbesetzung schwierig. Allerdings steht die Justiz im Verdacht, von der Politik völlig abhängig zu sein. Die politische Macht wird von Neuquéns Gouverneur Jorge Sobich angeführt. Dieser zählt wiederum die Ölfirmen zu seinen engsten Verbündeten und die Mapuche zu denen, die am meisten Widerstand leisten.
Costa Rica ist ein kleines Land. Trotzdem zählt es zu den 20 Ländern der Erde, die die höchste biologische Vielfalt aufweisen. Man findet in Costa Rica mehr als eine 500.000 unterschiedlicher Pflanzen- und Tierarten. Um Costa Ricas Pflanzenvielfalt, die sogenannte Biodiversität, zu schützen und zu bewahren, richtete die Regierung des Landes 1989 das Nationale Institut für Biodiversität, kurz INBIO, ein. INBIO ist ein privates Unternehmen. Als solches darf es entscheiden, welcher transnationale Konzern in den Naturschutzgebieten Costa Ricas Pflanzenproben einsammeln und diese ausführen darf. Dafür zahlen die Unternehmen an INBIO Geld. INBIO wiederum muss einen Teil des Geldes für Naturschutzprojekte zur Verfügung stellen. Ein Modell, bei dem also alle gewinnen? Das sieht Isaac Rojas, Mitglied der kostarikanischen Umweltschutzorganisation Amigos de la Tierra, anders. Er warnt vor dem Ausverkauf der biologischen Vielfalt Costa Ricas.
Inbio wurde in den 90er Jahren durch seinen Vertrag mit dem transnationalen Pharmakonzern Merck berühmt. Bis heute wissen wir nicht, was in dem Vertrag drinsteht. Und kein Regierungsvertreter war bei Vertragsabschluss anwesend, obwohl der Minister für Umwelt und Energie hätte anwesend sein müssen. Schließlich ging es ja um den Verkauf öffentlicher Güter, nicht um den Verkauf von Autos.
Bis heute weigert sich Inbio, den Vertrag mit Merck öffentlich zu machen. Das gilt auch für alle anderen Verträge, die Inbio abgeschlossen hat. Und die kostarikanische Regierung fühlt sich für die Angelegenheit nicht zuständig. Erst durch Zufall hat Isaac Rojas erfahren, dass es mit der Hilfe von Inbio wahrscheinlich auch zur Patentierung und Privatisierung pflanzlicher Gene kam. Ein Vorgang, den zahlreiche NGOs und Naturschützer als illegale Biopiraterie bezeichnen.
Wir glauben, dass es in Costa Rica zur Patentierung biologischer Vielfalt kam. Aber wir wissen davon nicht, weil uns etwa unsere Regierung darüber informiert hätte, sondern weil im April 2002 eine Unterabteilung der UNO in einer Presseerklärung so etwas erwähnte. Dort wird das Biopiraterie-Modell Inbio als vorbildlich dargestellt.
Dass die UNO das Modell Inbio ausdrücklich lobt, hat seinen Grund. Inbio nahm vorweg, was seit 1993 auch die UN-Konvention über biologische Vielfalt festlegt. Sie bestimmt, dass sich Konzerne und Forschungseinrichtungen wilde biologische Vielfalt unter bestimmten Voraussetzungen privat aneignen dürfen. Dafür müssen sie die Zustimmung der Geberländer und auch der indigenen bzw. lokalen Gemeinschaften einholen, die in dem Gebiet, in dem die Pflanzen wachsen, leben. Ein Teil der Gewinne, der aus der Vermarktung biologischer Substanzen entsteht, muss als sogenanntes Benefit-Sharing zurück an die lokalen Gemeinden und Südregierungen fließen. Ein anderer Teil muss Umweltschutzprojekten zugutekommen. Doch Uli Brandt, Professor für Politik an der Universität Kassel, sieht mit diesen Regelungen vielfältige Probleme verbunden.
Das zentrale Problem ist natürlich, dass viele lokale Gemeinden, indigene Gemeinden, gar keinen Begriff von Eigentum haben. Also wer schließt eigentlich einen Vertrag, um dann dieses Benefit-Sharing, diesen Vorteilsausgleich zu machen? Natürlich sind das die Regierungen. Es gibt zwei Bestimmungen in der Biodiversitätskonvention, die eigentlich sagen, die lokalen Nutzer, Gemeinden sollen vorab informiert sein, also sie sollen ihren Konsens geben, nur sie wissen in der Regel gar nicht zu was. Wie weiß denn ein lokaler Heiler oder eine lokale Gemeinde, was ein Biotech-Unternehmen ist und macht?
Doch das ist nicht das einzige Problem. Schwierigkeiten treten auch dann auf, wenn es darum geht, wer vor Ort vom Geld der Unternehmen profitieren soll. Uli Brandt.
Die Frage ist, wer bekommt auch innerhalb der Gemeinden die Gelder? Das ist ja auch nicht alles eitel Sonnenschein. Das ist sozusagen immer Herrschaft. Wie werden Menschen miteinander in Konkurrenz gesetzt und gegeneinander ausgespielt? Und da gibt es genug Fälle bei der Aneignung von biologischer Vielfalt.
Es gibt also viel Kritik daran, wie die UN-Konvention über biologische Vielfalt oder Unternehmen wie Inbio in Costa Rica mit der biologischen Vielfalt umgehen. Doch kommen zumindest ausreichend Gelder für Umweltschutzprojekte zusammen? Umweltschützer Isaac Rojas muss für Costa Rica auch das verneinen.
Nunca se le dio una gran cantidad de dinero.
In Wirklichkeit hat der Staat nie viel Geld erhalten. Jedes Jahr gingen die Gelder, die Inbio für den Schutz der nationalen Naturparks bereitstellte, zurück. Vor ein paar Jahren musste selbst der Minister für Umwelt und Energie Costa Ricas, Carlos Manuel Rodriguez, zugeben, dass der Betrag, den Inbio für Naturschutz hergibt, verschwindend gering ist.
Dabei hatte Isaac Rojas von der UN-Konvention über biologische Vielfalt viel erwartet. Wie auch andere Umweltschutz- oder indigene Aktivisten erhoffte er sich einen wirksameren Schutz der biologischen Vielfalt und auch des traditionellen indigenen Wissens. Doch die Erfahrungen mit Inbio haben Isaac Rojas mehr als ernüchtert.
Und was machen die UNO und die Konvention über biologische Vielfalt? Sie schließen sich der Sichtweise der Unternehmen an. Es geht nur noch darum, wie man das Leben immer mehr kommerzialisiert. Und das nicht einmal zum Nutzen der Mehrheit, sondern zum Nutzen einiger weniger transnationaler Firmen, die die zentralen Aspekte des Lebens immer mehr kontrollieren. Die Landwirtschaft, die Ernährung und die Medizin.
La agricultura, la alimentación y los medicamentos que ocupamos.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Ponal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika. www.npla.de
Dieses Projekt erhält Fördermittel der Europäischen Union.